Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 13 bis 15 und 19 bis 23. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir's sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu töten, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten: Er soll Nazoräer heißen. Dieser Weg wird kein leichter sein, er wird steinig und wird schwer, so heißt es in einem Song. Das wäre eine gute, wirklichkeitsnahe Beschreibung des Lebens eines Christen. Aber es ist eben nur die eine Seite unseres Glaubenslebens. Es ist eben auch ein Wandern auf sonnigen Höhen und manchmal ist es beides zugleich. So paradox das klingen mag. Ein Liederdichter hat das so beschrieben: Steil und dornig ist der Pfad, der uns zur Vollendung leitet. Selig ist, der ihn betrat und im Namen Jesu streitet. Selig, wer den Kampf vollbringt und nicht kraftlos niedersinkt. Beide Seiten eines Lebens mit Christus haben wir auch in unserem Predigttext vor uns. Kaum hat unser Herr Jesus das Licht dieser Welt erblickt, beginnt für ihn und die zu ihm gehören, ja selbst für die Bewohner Bethlehems, wo er geboren wurde, der Leidensweg. Werfen wir einmal kurz einen Blick auf das Weihnachtsgeschehen, dann begegnet uns hier nicht eine wunderschöne Idylle, sondern knallharte Wirklichkeit, die allerdings von dem Wunder der Menschwerdung Gottes in Christus überstrahlt wird und von übernatürlichen Erscheinungen, wir denken an die himmlischen Heerscharen, begleitet wird. Die Strapazen der Reise von Nazareth nach Bethlehem für die schwangere Maria und für Josef, der nicht mit viel Komfort ausgestattete Viehstall, die Futterkrippe als Ersatzwiege, die von Unruhe geprägte Atmosphäre in der Bevölkerung anlässlich der Volkszählung zur Erhebung von Steuern, das alles lässt sich kaum mit einer Weihnachtsidylle vereinbaren. Und nun erfahren wir, dass den beiden, Maria und Josef, nicht allzu viel Zeit blieb, sich über die Geburt ihres Kindes zu freuen. Josef erfährt in einem Traum, dass König Herodes die Absicht hat, das Kind zu töten. Hals über Kopf müssen sie sich auf die Flucht nach Ägypten begeben, um der Gefahr zu entgehen. Es ist höchste Eile geboten. Der Text macht das deutlich. In den Versen 13 und 14, als sie aber hinwegzogen, Siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir's sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht, also mitten in der Nacht, und entwich nach Ägypten. Steh auf, flieh, das Ganze geschah mitten in der Nacht. Das ist ein Zeichen dafür, dass diese ganze Angelegenheit sehr, sehr dringlich war. Das war es also, was Herodes durch die Weisen in Erfahrung bringen wollte, wo der König der Juden in Bethlehem zu finden sei, nicht um anzubeten, wie die Magier, die aus dem fernen Babylonien gekommen waren, um den König der Juden anzubeten. Also das war es nicht, was Herodes dazu bewegte, zu erkunden, wo ist denn nun das Kind geboren worden, sondern um ihn töten zu lassen. Und dahinter steckte der Fürst dieser Welt, der seine Macht in dieser Welt nicht verlieren will. Herodes war ein williges Werkzeug in seiner Hand. Welch ein grausamer Herrscher dieser Herodes, es war Herodes der Große, nicht zu verwechseln mit dem Herodes, der in der Apostelgeschichte erwähnt wird. Welch ein grausamer Herrscher dieser Mann war, zeigt sich in seinem Vorgehen in Bethlehem. Wir lesen das in den Versen 16 bis 18. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus, ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen, also von den Magiern, genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Wer zu Jesus gehört, der muss sich also in dieser Zeit und Welt damit vertraut machen, dass sein Weg nicht immer leicht sein wird. Petrus schreibt in seinem ersten Brief: Lasset euch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt. Das heißt, wundert euch nicht darüber, wenn euch Leid widerfährt. Die Hitze des Leides, der Trübsal, der Verfolgung. Und Paulus drückt sich so aus: Euch ist es gegeben, so schreibt er an die Gemeinde zu Philippi, euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört. Um Christi willen, darum geht es also. Das heißt doch, dass es um Christus geht. Und nur darum und deshalb um uns, weil wir an ihn glauben, weil wir zu ihm gehören. Es ging dem Herodes nicht um Maria und Josef, sondern es ging ihm um das Jesuskind. Maria und Josef wären völlig uninteressant gewesen für diesen Machthaber, wenn sie nicht aufs Engste verbunden gewesen wären mit dem Herrn Jesus. Es geht hier in erster Linie um die Bewahrung des Sohnes Gottes und um seine Führung. So heißt es hier an zwei Stellen: Zunächst einmal, nimm das Kindlein. Nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir. In Vers 13 und auch in Vers 20: Und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir. Der Herr Jesus wird also hier zuerst genannt. Um ihn geht es. Und dann erst um Maria und Josef. Unser Herr sagt in seinen Abschiedsreden zu seinen Jüngern: Folgendes. Wir lesen das im Johannesevangelium Kapitel 15 ab Vers 18. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Dieses vor euch, dieses zuerst, ist nicht zeitlich zu verstehen, sondern der Herr Jesus will seinen Jüngern sagen, es geht vorrangig um mich. Es geht nicht in erster Linie um euch, es geht um mich. Und die Welt hasst euch, weil sie mich hasst. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun, um meines Namens willen. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wodurch im Passionsgeschehen die Situation für Petrus besonders kritisch wurde, das waren die Worte, du warst auch mit diesem Jesus aus Galiläa. Das ist es also. Die Zugehörigkeit des Petrus zu Jesus, das war das Problem. Und das ist es auch immer wieder bis in unsere Zeit hinein für Gemeinde Jesu. Gehörst du auch zu diesem Jesus von Nazareth, dem Heiland der Welt, dann wird es Probleme für dich geben, die es sonst nicht gäbe, wenn du nicht zu ihm gehören würdest. Der Hass von Seiten der religiösen und nicht religiösen Welt wird dich treffen, weil er Jesus gilt. Also wenn Jesus hier spricht von der Welt, dann meint er nicht nur die säkulare Welt, das, was wir im Allgemeinen unter Welt verstehen, sondern auch die religiöse Welt. Die religiöse Welt, und das zeigt auch die Kirchengeschichte, stand und steht zu allen Zeiten im krassen Widerstand und ja, Hass gegenüber dem Herrn Jesus Christus und dem Evangelium und damit auch gegenüber der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu wird verfolgt in aller Welt, das wissen wir. Im vergangenen Jahrhundert gab es unendlich viele Christenverfolgungen und sie gibt sie heute noch. Warum? Weil Menschen sich zu Jesus bekennen, zu dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Das ist der Grund, warum Gemeinde Jesu verfolgt wird. Wir wären völlig uninteressant für den Fürsten dieser Welt, für den Satan und für die Menschen, die zu ihm gehören und in seinem Dienst stehen und agieren. Wir wären völlig uninteressant, wenn wir nicht zu Jesus gehören würden. Natürlich bleiben Christen auch nicht verschont von Leidenswegen, an denen jeder Mensch in dieser Welt in der einen oder anderen Form Anteil hat. Krankheitsnöte und dergleichen. Obwohl auch solche Leiden im Leben eines Christen eine andere Gewichtung und Bedeutung haben. Gott gebraucht auch diese Leiden, an denen Christen teilhaben in dieser Welt, weil sie eben Menschen sind, wie alle anderen auch. Gebraucht diese Leiden, um seine Kinder zu erziehen, um sie innerlich weiterzubringen, um sich darin zu verherrlichen. Sodass dieses Wort in Erfüllung geht aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge ohne Ausnahme, alle Dinge zum göttlich Besten dienen, nämlich dass sie zum Ziel kommen, ewiger Herrlichkeit. Das ist damit gemeint. Das ist mit dem göttlich Besten gemeint, dass wir ein Ziel der ewigen Herrlichkeit gelangen. Also, wir haben auch an Leiden, die allgemein auch Menschen erdulden müssen, Anteil als Christen, aber darüber hinaus gibt es ganz spezielle Leiden, die wir nicht hätten, wenn wir nicht zu Jesus gehören würden. Es ist also völlig verkehrt, wenn man den Menschen sagt, komm zu Jesus und dann hast du keine Probleme mehr. Wer zu Jesus gehört, hat Probleme, zum Teil Probleme, die andere gar nicht haben und auch gar nicht kennen. und die ihren besonderen Ausdruck finden, wo Christen um des Evangeliums willen misshandelt werden, wie es bei Paulus zum Beispiel in besonderem Maße der Fall gewesen ist, zu dem der Herr Jesus sagte, oder Jesus ließ ihm sagen durch Ananias: Ich will ihm zeigen, wie viel er zu leiden hat um meines Namens willen. Diesen Leiden hätte Paulus aus dem Wege gehen können, aber er hielt fest am Wort vom Kreuz, am Evangelium, und deshalb wurde er überhäuft mit Leiden und Trübsalen, die damit zu tun hatten, dass er ein Anhänger des verachteten Jesus von Nazareth war. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Wenn wir in diesem ja noch frischen neuen Jahr festhalten an Gottes Wort, am Evangelium von der Gnade Gottes in Christus, an der Botschaft vom Kreuz und von der leiblichen Auferstehung unseres Herrn Jesus, von seiner Erhöhung und machtvollen Wiederkunft, der wir ja mit Riesenschritten entgegengehen, dann werden auch wir mit Widerstand von Seiten der Finsternis in der einen oder anderen Weise es zu spüren bekommen. Dazu gehört auch der innere Kampf zwischen Geist und Fleisch, von dem die Bibel spricht. Unter Fleisch ist zu verstehen unsere sündige Natur, die wir haben, auch als Christen, auch als solche, die wiedergeboren sind, haben wir immer noch diese sündige Natur in uns. Und da kommt es immer wieder zu dieser harten Auseinandersetzung zwischen dem Heiligen Geist, der in uns wohnt, und unserer Natur, unserer sündigen Natur, die von Evangelium her und nur vom Evangelium her immer wieder überwunden werden kann. Aber dieser Kampf ist hart. Da geht es manchmal, geistlich gesehen, auf Leben und Tod. Davon weiß die Welt nichts zu sagen, das ist klar, diesen Kampf kennt sie nicht, aber wir wissen darum. Und das ist sehr, sehr unangenehm, ja. Wenn uns unsere sündige Natur dazu bewegen will, Dinge zu tun, die vor Gott nicht recht sind, Wege zu gehen, die vor Gott nicht recht sind. Und der Heilige Geist mahnt uns, das Wort Gottes mahnt uns. Und es kommt zu dieser inneren Spannung und Auseinandersetzung. Das ist oftmals eine harte Angelegenheit. Also das gehört auch, dieses innere Leiden gehört mit zu der Trübsal, mit der wir auch in diesem neuen Jahr es zu tun bekommen. Obwohl es hier in unserem Bericht vornehmlich um Jesus und seine Bewahrung geht, dürfen wir diesen Text ganz gewiss auch auf die Gemeinde Jesu anwenden, weil ja zwischen dem Herrn Jesus und der Gemeinde, wie wir schon gesagt haben, eine ganz, ganz enge Beziehung besteht. Haben Sie mich verfolgt, sagt der Herr Jesus, so werden Sie euch auch verfolgen. Das ist einfach eine Tatsache. Dass es uns in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahrzehnten hier in Deutschland, in Europa noch so gut ergangen ist, das ist eine besondere Sache. Ob das genutzt worden ist von der Gemeinde Jesu, um Gott darin zu verherrlichen, in dieser Zeit des Friedens und der Verschonung, das ist eine andere Frage. Aber auf der anderen Seite sind wir sehr, sehr dankbar dafür, dass wir nicht Verfolgung zu erleiden hatten, wie es in anderen Ländern der Fall gewesen ist und zurzeit der Fall ist. Ja, wir sehnen uns ja nicht nach dem Martyrium. Petrus sagt, wo es sein soll, mancherlei Anfechtung. Wo es nach dem Ratschluss und Willen Gottes für uns, für Gemeinde Jesu und für jeden Einzelnen von uns so sein soll, wollen wir es auch so nehmen und erleiden in der Kraft Gottes, in der Kraft der Gnade Jesu. Aber ansonsten strecken wir uns ja nicht nach dem Leiden und der Trübsal aus. Wenn wir Stille haben, Friedenszeiten, dann dürfen wir sie nutzen zur Betrachtung des Wortes Gottes und zu dem, wozu uns Gott in dieser Welt berufen hat. Der Weg Jesu ist auch der Weg der Gemeinde und dieser Weg ist kein leichter, er ist steinig und schwer. Und auf diesem steilen und dornigen Pfad, und das dürfen wir eben auch ganz besonders betonen, werden wir auch die wunderbare Fürsorge unseres Gottes erfahren. Wir werden Anteil haben an allen Tröstungen und Segnungen unseres Herrn Jesus Christus. Wir dürfen seine Bewahrung erfahren, wir dürfen seine Führung erfahren, wir dürfen seine Versorgung erfahren und all das geschieht nach dem ewigen Plan und ewigen Ratschluss, Liebesratschluss unseres himmlischen Vaters. Heute Vormittag wollen wir uns beschränken auf diesen ersten Punkt. Wir dürfen seine Bewahrung erfahren. Und darauf liegt hier in diesem Abschnitt auch der Hauptakzent. Die anderen Punkte werden wir dann, so Gott will, am kommenden Sonntag miteinander bedenken. Also wir dürfen in dem vor uns liegenden Jahr die Bewahrung Gottes erfahren, mittendrin in all dem, was uns Not bereitet. In dem schönen Lied "Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren", das kennt ja jeder von uns, da singen wir: In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über uns oder über mir Flügel gebreitet. Er hat uns in der Vergangenheit, das dürfen wir dankbar sagen, er hat uns in der Vergangenheit vor manchem Übel bewahrt und seine Hand über uns gehalten. Manches haben wir bewusst erlebt und können zurückschauen und sagen, ja, wie wunderbar hat der Herr da seine Hand über uns gehalten und uns bewahrt vor irgendeinem Unglück, vor irgendeiner Not. Und manchmal hat Gott es getan, ohne dass wir uns dessen bewusst waren oder jetzt noch bewusst sind. Wissen wir einfach gar nicht, in wie viel Not der Herr über uns seine Hand ausgebreitet hat, seine bewahrenden Hände. Ist uns gar nicht bewusst gewesen. Das wird vieles sein. Wir dürfen dankbar dafür sein. Manches auch hätte viel schlimmer verlaufen können, wenn nicht der Herr gesagt hätte, bis hierhin und nicht weiter. Wie es auch in dieser himmlischen Szene im Buch Hiob, dem Satan, gesagt hat, also sein Leben taste nicht an. Ja? Ich gestatte dir, ihm alles zu nehmen, Hab und Gut, seine Kinder, deine Gesundheit, aber sein Leben taste nicht an, bis hierhin und nicht weiter. Diese Grenze durfte der Satan nicht überschreiten. Hiob wusste nichts davon. Ja? Auch seine Freunde wussten nicht von dem, was vorausgegangen war in der himmlischen Welt. Aber so war es. So berichtet uns das Buch hier. Bis hierhin und nicht weiter. So heißt es auch für dich und für mich in diesem Jahr. Gott setzt der Not, der Trübsal, dem Leid seine Grenze. Und so wurden auch Jesus und seine Eltern bewahrt vor dem Zugriff des Herodes, weil Gott seine Hand über ihnen hielt. Es ist bezeichnend für die Geschichte der Gemeinde Jesu, was wir hier in Vers 20 lesen. Vers 19 noch einmal. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Die sind alle nicht mehr da. Und das ist typisch für den Lauf der Geschichte, auch gerade auch, wenn wir es beziehen auf die Geschichte der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu hat überlebt. Die Pforten des Totenreiches werden meine Gemeinde nicht überwinden. Das steht. Bis ans Ende der Zeit, bis der Herr wiederkommt. Da mögen die Feinde des Evangeliums noch so viel versuchen, dass die Gemeinde Jesu mundtot zu machen oder sie auszuradieren. Es wird ihnen nicht gelingen. Aber sie werden eines Tages nicht mehr sein. Das Evangelium wird sein. Himmel und Erde werden vergehen, sagt der Herr Jesus, aber meine Worte werden nicht vergehen. Sie bleiben. Das Evangelium bleibt, die Gemeinde Jesu bleibt. Zu allen Zeiten. Wenn Gott das nicht so gewollt hätte, gäbe es in unserer Zeit keine Gemeinde mehr. Es gäbe keine Bekenner des Evangeliums mehr. Aber Gott hält seine Hand darüber. Und diejenigen, die versucht haben, der Gemeinde Jesu zu schaden, sie sind alle gestorben. Sie waren alle nicht mehr da. Ja? Herodes und all diejenigen, die zu ihm gehörten. Es war ihnen nicht gelungen, das Leben dieses Jesuskindleins auszulöschen. Wie hat zum Beispiel ein Mann wie Voltaire, dieser Philosoph und Spötter, seine Zeit und seine Fähigkeiten dafür eingesetzt, gegen den christlichen Glauben zu hetzen. Aber sein Kampf war vergeblich. Und seine Prophezeiung, in 100 Jahren gäbe es keine Bibel mehr, die hat sich nicht erfüllt, im Gegenteil. Und sein persönliches Ende, das persönliche Ende dieses Mannes, der voller Spott und Hohn war, voller Bitterkeit, das persönliche Ende muss schrecklich gewesen sein. Wie es seine Pflegerin berichtet hat, sie soll gesagt haben, für alles Geld Europas möchte ich keine Ungläubigen mehr sterben sehen. Allerdings wird der Herr uns nicht vor allem bewahren, diese Verheißung haben wir nicht. Ich wurde erinnert an einen alten Bruder, der inzwischen beim Herrn ist, zu dem ich einen guten Kontakt hatte bis zum Schluss. Er wurde, wenn ich mich nicht irre, über 90 Jahre alt. Dieser Bruder, Bruder Steinwender, so war sein Name, er sagte einmal, ich habe wunderbare Bewahrungen erlebt während der Kriegszeit. Ich könnte darüber schreiben, aber was sollen diejenigen sagen, die diese Bewahrungen nicht erlebt haben? Und das hat es eben auch gegeben. Und das gilt nicht nur für solche, die ohne Jesus gelebt haben, sondern auch für Nachfolger Jesu, für Gläubige, die eben nicht so bewahrt geblieben sind, wie dieser Bruder beispielsweise oder auch andere. Das regelt Gott ganz unterschiedlich. Und das sehen wir auch im Leben der Einzelnen, die Gott eine Zeit lang bewahrt, und dann eben nicht äußerlich bewahrt. Beispiel dafür ist Petrus, der, als er im Gefängnis saß, wunderbar bewahrt und befreit wurde und dann fliehen konnte. Später aber den Märtyrertod erlitten hat. Oder wir sehen es auch an Paulus. Auch er begab sich hier und da auf die Flucht, wurde bewahrt und zum Schluss dann in Rom hingerichtet durch das Schwert. Paulus wurde nicht gekreuzigt, weil er römischer Bürger war. Einen römischen Bürger durfte man nicht kreuzigen, nicht ohne weiteres. Da musste schon was ganz, ganz Schlimmes vorgefallen sein. Ansonsten wurden Menschen, die das römische Bürgerrecht genossen, auf diese Art und Weise durch das Schwert hingerichtet. Das war bei Paulus der Fall. Vorher bewahrt, dann aber doch hingerichtet. So kann Gott im Leben der Einzelnen ganz unterschiedlich handeln. Auf jeden Fall, und das wollen wir festhalten, wie Gott auch immer handelt, alles Leid soll sich in erträglichen Grenzen halten, auch wenn es manchmal bis an den Rand geht, sodass wir sagen müssen, Herr, ich kann nicht mehr. Ich kann es nicht mehr aushalten. Ich schaffe es nicht mehr, ich will auch gar nicht mehr. Bis dahin kann es gehen. Und doch gilt die Verheißung, es soll keine Versuchung, keine Prüfung über unsere Kraft, über unser Vermögen gehen. Gott wird der Versuchung so ein Ende machen, dass wir es dennoch trotz allem ertragen können, obwohl wir manchmal denken, ich kann es nicht mehr ertragen. Dass Gott den Bogen noch etwas weiter spannt und wir denken, er müsste schon, eigentlich schon gebrochen sein. Aber der Herr weiß, was er tut mit seinen Kindern. Ja? Er liebt uns und er weiß, was er jedem Einzelnen von uns aufbürden kann. Und danach handelt er. Und darum beten wir auch im Vater unser, Herr, führe uns nicht in Versuchung, in Prüfungen, sondern erlöse uns von dem Bösen. Lass nicht zu, ist auch ein Gebet, das wir täglich sprechen dürfen, lass nicht zu, was über mein Vermögen geht. Und Gott steht zu seinem Wort. Wenn er uns auf die Probe stellt, so will und wird er auch dafür sorgen, dass wir sie bestehen können. Also vor äußerer Not werden wir nicht in jedem Fall bewahrt, auch nicht vor inneren und geistlichen Nöten, aber Gott will uns im Glauben bewahren. Das ist das Entscheidende. Das ist das Wichtigste. Alles andere ist zeitlich. Der Glaube aber, die Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus, das ist ewig. Darauf kommt es entscheidend an. Und da sollen die Kinder Gottes nicht Schiffbruch erleiden. Dafür sorgt Gott in seiner bewahrenden Gnade. Er lässt nicht zu, dass auch nur eines seiner erwählten Kinder verloren geht. Wie Jesus selbst gesagt hat, im Johannesevangelium können wir es nachlesen, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, also der Wille meines himmlischen Vaters, dass ich nichts verliere, nichts. Was er mir gegeben hat, der Vater hat die Auserwählten, die Kinder Gottes, dem Sohn gegeben. Nichts davon wird der Sohn verlieren, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tag, und zwar zum ewigen Leben, zur ewigen Herrlichkeit. Was der Herr Jesus erkauft hat mit seinem teuren Blut am Kreuz auf Golgatha, das kann er nicht mehr und wird er nicht mehr verlieren. Das ist sein Eigentum für Zeit und Ewigkeit. Da wird er uns bewahren. Diese Gewissheit kann natürlich auch immer wieder angefochten sein für uns persönlich, dass wir uns die Frage stellen, werde ich auch zum Ziel kommen? Wenn ich hier die Augen einmal schließen werde, werde ich dann auch beim Herrn sein? Wird der Herr mich durchbringen durch diese schwierige antichristliche Zeit mit all den Verführungen, die damit verbunden ist? Und auch vielleicht äußeren Leiden, die noch auf uns zukommen werden. Möglich ist das. Dieser Gewissheit, die wir haben dürfen, im Blick auf das ewige Heil, dass wir im Glauben beharren werden, dass Gott uns bewahren wird, kann angefochten sein, auch durch den krassen Gegensatz, der besteht zwischen unserem jetzigen Zustand, besonders wenn wir mittendrin stecken im Leiden, und dem zukünftigen Erbe, der zukünftigen Herrlichkeit. Das ist ja ein krasser Gegensatz, auch wenn wir uns das Leben des Apostels Paulus besehen. Er war ein Mann, der sich freute auf den Tag, da der Herr Jesus ihn holen würde in sein himmlisches Reich, in seine Herrlichkeit. Aber nach außen hin war oftmals bei Paulus nicht viel Herrlichkeit zu sehen. Und deshalb schreibt er den Geschwistern in Ephesus, werdet nicht müde wegen meiner Leiden, die ich zu erdulden habe. Wahrscheinlich dachten manche, jetzt sitzt er schon wieder im Gefängnis. Wo ist denn da etwas zu sehen von Herrlichkeit? Es war eine verborgene Herrlichkeit, ihr Lieben, eine verborgene Herrlichkeit, die die Gemeinde Jesu auszeichnet. Der Geist der Herrlichkeit ruht auf der Gemeinde Jesu, auch wenn das nach außen hin oftmals ganz, ganz anders aussieht. Lest euch daraufhin einmal den Abschnitt durch im Brief an die Hebräer, in Kapitel 11 am Schluss, da heißt es andere aber, ja. Sie wurden äußerlich nicht bewahrt, im Gegenteil, sie gingen ganz, ganz schwierige Leidenswege. Und da kann man angefochten sein. Wo ist denn da etwas zu sehen von der Herrlichkeit? Und doch, da sind wir reich in Christus. Wo war hier etwas zu sehen von Herrlichkeit? Rein menschlich gesehen, bei Maria und Josef und dem Kindlein. Schon im Weihnachtsgeschehen sehen wir nichts davon, ja? Nicht äußerlich und hier auch nicht. Dazu mal eine kleine Geschichte, kommen wir langsam zum Ende. Von einem Steinklopfer. Da schreibt jemand zu einem armen Steinklopfer. Am Wege trat einmal ein reicher, protziger Gutsbesitzer und meinte, jetzt habe ich meine Besitzungen schön abgerundet. Das ganze Tal da hinunter, soweit man sieht, gehört nun mir. So. Und alle die Äcker hier im Umkreis sind auch mein. So. Und da drüben der ganze Bergwald. So. Und der Himmel da droben? Fragte der Steinklopfer. Der Gutsherr zuckte die Achseln. Der ist mein, sagte da der Steinklopfer und schaute dabei ganz triumphierend rein. Nachts aber träumte der Gutsbesitzer, der reichste Mann im Dorf sei gestorben. Voller Schreck fuhr er auf, das konnte ja niemand anders sein als er selbst. Morgens aber sagte ihm der Nachbar so im Vorübergehen, heute Nacht ist der alte Steinklopfer ganz schnell an Herzschwäche gestorben. So, sagte der Gutsherr, und ganz merkwürdige Gedanken zogen da durch seine Seele. Am Ende ist der reichste Mann im Dorf gewesen. So ist das. Es ist alles verkehrt rum, ihr Lieben. Wir wollen uns das einmal merken. Im Evangelium ist alles andersrum. Darum sagt Petrus zu Pfingsten, lasst euch erretten aus diesem verkehrten, aus diesem verdrehten Geschlecht. Der Mensch ohne Christus denkt verkehrt rum. Und in dem Augenblick, wo ein Mensch Buße tut und glaubt an das Evangelium, denkt er in den Bahnen Gottes. Ganz anders. Ganz gegenteilig. In solchen Anfechtungen ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes zur Hand haben und uns damit trösten können. Ich will nur noch kurz hinweisen auf zwei Stellen, einmal im Römerbrief, wo es heißt, Kapitel 8, Vers 17, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Dieses wenn wir denn klingt wie eine Bedingung. Und deshalb ist eine andere Übersetzung wesentlich besser, da heißt es, so gewiss wir mit ihm leiden. Hier wird keine Bedingung gestellt, hier wird nicht gesagt, du musst aber tüchtig leiden, ja, um dann teilhaben zu können an der Herrlichkeit. Oder prüfe dich, ob du auch genug Leiden hast. Sondern hier geht es um eine Feststellung, um die Feststellung einer Tatsache. So gewiss wir mit ihm leiden, das ist gewiss, das ist ganz sicher. Dass Gemeinde Jesu mit ihrem Herrn und Heiland Jesus Christus leidet. Und das ist ein Garant dafür, sagt Paulus, das soll euch stärken im Glauben, nicht verunsichern. Euer Leiden soll euch nicht verunsichern, sondern stärken. Ist ein Garant dafür, dass ihr Teilhaber des Himmelreiches seid, als Gottes Kinder. Das ist eine wunderbare Stelle, die muss man richtig verstehen, ja. Dann wird man dadurch gestärkt und ermutigt. Ich weiß nicht, worauf Maria und Josef sich während der Flucht gestützt haben. Sie hatten das Alte Testament, das kannten sie sicherlich in- und auswendig. Auf welche Schriftstellen sie sich gestützt haben, wenn da Anfechtungen kamen, wenn Not da war, wenn vielleicht Zweifel aufkamen in ihren Herzen. Ist das eigentlich der richtige Weg? Kann das sein? Führt Gott so seine Leute? Ich weiß nicht. Es gibt ja genug Bibelstellen, die uns trösten können, gerade auch in den Psalmen. Und wir haben dazu noch das Neue Testament, ihr Lieben. Nicht nur das Alte Testament, das Neue Testament mit den herrlichen Wahrheiten des Evangeliums. Und dann solch eine Stelle hier, wo Paulus deutlich macht in Römer Kapitel 8, wir dürfen unseres Heils absolut gewiss sein. Auch das Leiden muss dazu dienen, unsere Gewissheit zu stärken. Und der Herr Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, sie kennen mich, ich kenne sie. Und niemand, so sagt er, kann sie aus meiner Hand reißen. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Denn der Vater ist größer als alles. Beschäftigen wir uns viel auch mit der Macht und Herrlichkeit unseres großen Gottes. Lest euch darauf hin einmal Jesaja Kapitel 40 bis 42 durch. Da bekommt ihr einen Eindruck von der Macht, von dieser Größe und Herrlichkeit unseres Gottes. Da sagt Jesaja unter der Leitung des Heiligen Geistes, die Völker, ich weiß nicht, wie viele Millionen oder Milliarden Menschen es gibt in dieser Welt, die Völker sind geachtet vor ihm wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Sandkorn auf der Waage, ein Sandkörnchen auf der Waage. So sieht Gott die gesamte Völkerwelt. Was soll man da von dem Einzelnen sagen? So groß und herrlich, oder schauen wir uns die Wunder an, die der Herr Jesus Christus getan hat während seines Erdenlebens. Ja? Da dürfen wir doch wissen, Gott ist größer als unsere Not, als all das, was uns bedrängen will, und wird uns zu seiner Zeit wunderbar herausführen. Er wird uns im Glauben bewahren. Und da haben wir heute in der Schriftlesung eine wichtige Stelle gehört. Und auch die Betonung war eine gute. Denn es wurde betont, dass der Herr hinter dem Noah zugeschlossen hat, die Arche. Noah hat nicht von innen zugeschlossen, sodass er auch von innen wieder aufschließen konnte. Sondern der Herr hat von außen zugeschlossen und musste auch von außen wieder aufschließen. Das heißt, du selbst kannst dich auch nicht als Wiedergeborener aus der Hand Gottes lösen. Auch du selbst nicht. So sagt man ja auch manchmal. Niemand kann uns aus der Hand Jesu, aus der Hand unseres himmlischen Vaters reißen, aber wir selbst können es tun. Wir selbst können ja irgendwann sagen, nein, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Das mag gelten für wen auch immer, aber nicht für die Auserwählten Gottes in Christus Jesus, für Gottes Kinder. Sie können sich nicht selbst aus der Hand Gottes lösen. Sie sind absolut sicher, weil Gott sie in seinen Liebesratschluss eingeschlossen hat. Das ist nicht wunderbar? Wir sind in seiner Hand und können daraus nicht fallen. Auch nicht, wenn wir auf törichte Gedanken kommen sollten. Niemand, es bleibt dabei, kann sie aus meiner Hand reißen. Und so wollen wir getrost sein im Blick auf das vor uns liegende Jahr. Der Weg wird nicht leicht sein, wollen wir ganz nüchtern so sehen. Und keine Schwärmer. Alle Tage Sonnenschein, so haben wir früher gesungen. Stimmt nicht, nicht alle Tage Sonnenschein. Aber auch Sonnenschein. Aber Trost des Evangeliums. Trost zum Durchhalten, Gnade, ausreichende Gnade für jeden Einzelnen von uns und besonders dafür, dass wir im Glauben ausharren, bis wir einmal am Ziel ewiger Herrlichkeit angelangt sein werden. Gott mag uns dazu seine Gnade schenken. Amen. Wir stehen bitte auf, dass wir noch miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn damals bewahrt hast und mit ihm auch Maria und Josef, was du auch uns immer wieder wunderbar bewahrt. Und auch da, wo du Leiden zugelassen hast, hast du uns gestärkt im Glauben an dich, Herr Jesus. Es ging letztlich nicht über unser Vermögen, auch wenn wir es manchmal so empfunden haben. Und so preisen wir dich, du wirst es auch in diesem Jahr so halten. Du bist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Preis und Ehre und Dank und Anbetung sei dir und in deinem Namen, Herr Jesus, unserem himmlischen Vater. Amen.